Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist ein wichtiger Grundsatz, den wir im Wort Gottes finden und der gerade in der Zeit, in der wir heute leben, ganz neu an Bedeutung gewinnt. Damit hängt auch die Frage zusammen, welche Bereitschaft haben wir, für unsere Glaubensüberzeugungen wirklich einzustehen, auch wenn wir dafür vielleicht leiden müssen. Sowohl die Bibel als auch die Kirchengeschichte geben uns viele Beispiele von Gläubigen, die vor die Entscheidung gestellt worden sind, ob sie Gott oder Menschen mehr gehorchen wollen. Und einige von diesen Beispielen schauen wir uns jetzt mal an und machen dann auch Anwendungen auf unser Leben. Und mir ist klar, dass das ein heißes Eisen ist in unserer Zeit. Aber ich glaube, dass es sehr gut sein kann, dass dieses Thema in der nahen Zukunft immer relevanter für uns wird. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mal darüber Gedanken machen und uns damit auseinandersetzen. Die Frage ist, wann gilt für uns diese Aussage, die Petrus und die Apostel in Apostelgeschichte 5 gemacht haben, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen? Und die Antwort lautet, immer. Gott ist die höchste Autorität, die es gibt und wir müssen Gott immer gehorchen, ohne Ausnahme. Und wenn Menschen etwas von uns verlangen, was dem Willen Gottes entgegensteht, dann gilt immer, dass Gottes Wille zählt. Ein klassisches Beispiel dafür sind die drei Freunde Daniels im Alten Testament. Als damals der König Nebukadnezar von ihnen verlangt, dass sie das von ihm gemachte goldene Bild anbeten sollen, da weigern sie sich, weil sie genau wissen, dass es gegen den Willen Gottes ist. Und daraufhin droht der König ihnen an, dass er sie in den Feuerofen werfen wird, wenn sie ihm nicht sofort gehorchen. Aber ihre Antwort von damals, die ist sehr eindrücklich und bezeichnend. Sie haben nämlich damals gesagt, ob unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem brennenden Ofen zu erretten vermag, und er wird uns aus deiner Hand, o König, erretten, oder ob nicht. Es sei dir kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, das du aufgerichtet hast, nicht anbeten werden. Also diese Männer, die waren lieber bereit zu sterben, als Gott ungehorsam zu sein. Und die haben erlebt, wie Gott sie bewahrt hat. Und es ist auch sehr interessant übrigens, dass die Hebammen damals, die vom Pharao die Anweisung bekamen, alle männlichen israelitischen Babys zu töten, die sich geweigert haben, von Gott gesegnet wurden. Oder denkt mal an die Eltern von Mose. Die haben das Gebot des Königs nicht gefürchtet, wird ausdrücklich gesagt. Und Gott hat ihnen für eine Zeit lang ihren Sohn wieder zurückgegeben. Aber es gibt auch Beispiele und die Kirchengeschichte, die ist voll davon, wo Gläubige sich geweigert haben, etwas gegen den Willen Gottes zu tun und die dafür dann tatsächlich getötet worden sind. Und deshalb sagt der Herr auch zu der Gemeinde in Smyrna, sei getreu bis zum Tod. Weißt du, Gott sagt uns in seinem Wort, dass wir die Regierung ehren sollen, dass wir für sie beten sollen und dass wir ihr auch untertan sein sollen. Denn Gott hat die Regierung eingesetzt, um das Böse zu bestrafen und das Gute zu belohnen. Und weil sie Gottes Dienerin ist, sollen wir sie unterstützen, indem wir beispielsweise Steuern zahlen und uns an ihre Gesetze halten. Aber es gibt drei Ausnahmen, in denen wir der Regierung keinen Gehorsam schuldig sind. Erstens, wenn der Staat etwas von uns verlangt, was Gott uns aber verbietet. Oder zweitens, wenn der Staat uns etwas untersagt, wozu Gott uns aber auffordert. Und drittens, wenn der Staat über seinen von Gott gegebenen Herrschaftsbereich hinausgeht. Und das möchte ich jetzt gerne mal versuchen zu erklären und auch dafür ein paar Beispiele geben. Den ersten Punkt, den haben wir schon gesehen, in Verbindung mit den drei Freunden Daniels. Wenn irgendwelche Regierungsstellen Gesetze erlassen, die von uns fordern, dass wir etwas tun, was gegen Gottes Willen ist und sich deswegen auch gegen unser Gewissen richtet, dann müssen wir das ablehnen, wie auch die Folgen sein mögen. Jetzt ist aber die Frage, wie sieht das aus, wenn der Staat uns etwas verbietet, wozu Gott uns aber auffordert in seinem Wort, dass wir es tun sollen. Dann müssen wir wieder Gott mehr gehorchen als Menschen. Und dafür ist Daniel ein hervorragendes Beispiel. Damals, als der König plötzlich dieses Gebot erlässt, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas fordert, außer vom König, in die Löwengrube geworfen wird, was tut Daniel in der Situation? Er macht einfach so weiter wie vorher. Er betet mit offenen Fenstern in Richtung Jerusalem. Und er tut das nicht, um irgendwie zu provozieren oder um zu rebellieren, sondern weil er Gott die Treue hält und weil er sich ein reines Gewissen bewahren will. Und er fängt auch nicht plötzlich an, irgendwie die Wichtigkeit des Gebets runterzuspielen, sondern betet weiterhin dreimal täglich, genauso wie vorher, weil er weiß, dass Gott will, dass wir beten. Dafür wird er dann tatsächlich in die Löwengrube geworfen, aber Gott hat seine Hände über seinen Diener gehalten. Und deshalb heißt es dann ausdrücklich dort, und keine Verletzung wurde an ihm gefunden, weil er auf seinen Gott vertraut hatte. Beeindruckend ist auch, was dann in Apostelgeschichte 5, uns im Neuen Testament, geschildert wird. Ganz interessant. Dort nehmen die hohen Priester und die Sadduzäer die Apostel und stecken sie ins Gefängnis, weil sie vom Herrn gezeugt haben. Und Gott sendet dann einen Engel, der sie aus dem Gefängnis befreit und ihnen dann sagt, geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Also Gott sendet sie wieder genau ins Zentrum des jüdischen Geschehens. Muss man sich mal vorstellen. Viele hätten wahrscheinlich nach einer Inhaftierung gedacht, wenn ich wieder auf freien Fuß komme, dann evangelisiere ich eher so im Verborgenen. Aber Gott hat ganz anders geurteilt damals. Und sie tun treu, was Gott ihnen sagt und werden daraufhin vor das Synedrium geführt. Und dort werden sie dann daran erinnert, dass ihnen streng geboten worden ist, nicht im Namen Jesu zu lehren. Und daraufhin, sagt Petrus und die Apostel, sagen dann, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Dafür werden sie geschlagen und ihnen wird ausdrücklich erneut verboten, im Namen Jesu zu lehren. Und die Reaktion der Apostel, die ist sehr beeindruckend. Da steht in Vers 41, sie nun gingen vom Synedrium weg, voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Das heißt, sie haben das als ein Vorrecht oder ein Geschenk betrachtet, dass sie für den Namen Jesu leiden durften. Wir können uns ja mal die Frage stellen, wie wir reagieren würden, wenn wir inhaftiert, geschlagen oder sonst irgendwie bestraft werden, weil wir Gott treu sein wollen, indem wir unsere Glaubensüberzeugungen ausleben. Aber nicht nur das. Direkt im Anschluss, da steht dann in Vers 42, und jeden Tag im Tempel und in den Häusern hörten sie nicht auf zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Das heißt, trotz der erneuten Drohung machen sie einfach genauso weiter wie vorher. Und woher hatten sie diesen Mut? Dazu müssen wir mal zurückgehen nach Apostelgeschichte Kapitel 4, denn dort sind sie schon mal inhaftiert worden, weil sie von Jesus gezeugt hatten und ihnen wurde verboten, nicht im Namen Jesu zu reden. Und die Reaktion von Petrus, die war damals ganz interessant, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn uns ist es unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Und daraufhin werden sie noch mehr bedroht. Sie gehen dann zu den Jüngern und dann beten sie gemeinsam. Wofür haben sie gebetet? Wofür hätten wir gebetet? Bitte Herr, mach doch, dass die Verfolgung aufhört, sodass wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Genau das haben die ersten Christen nicht getan. Stattdessen beten sie gemeinsam dafür, dass Gott ihnen Freimütigkeit oder Kühnheit schenkt, um von ihm zu zeugen. Und deshalb haben sie dann auch in Kapitel 5 so einen Mut, als man sie erneut inhaftiert, schlägt und bedroht. Weißt du, John Bunyan, der das Buch Die Pilgerreise geschrieben hat, der hat oft Freikirchen besucht und dort das Wort Gottes gepredigt. Das wurde irgendwann vom König, wurde für Prediger, die nicht von der Kirche ordiniert wurden, wurde das untersagt. Die durften das nicht mehr. Aber John Bunyan, der hat einfach treu weitergemacht, weil es dem so ein Anliegen war, die Gläubigen durch Gottes Wort zu stärken. Und außerdem war er davon überzeugt, dass er Gott mehr gehorchen sollte als Menschen. Und bei einer Veranstaltung, da wurde er gewarnt, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt und dass der Ortspolizist bald kommen würde auf diese Veranstaltung. Und wenn der Bunyan predigen hören würde, dann käme er sofort ins Gefängnis. Aber Bunyan hat trotzdem weiter gepredigt und wurde dann tatsächlich kurze Zeit festgenommen. Und bei seiner Festnahme, da hat er dann seinen Glaubensgeschwistern zugerufen, macht euch keine Sorgen, wir wollen Gott danken, dass wir verhaftet werden, weil wir etwas verbrochen haben, im Gegenteil, wir leiden als Christen, weil wir das Richtige tun. Und dann hat dieser Polizist John Bunyan mitgenommen ins Gefängnis, wo er die nächsten 12 Jahre seines Lebens verbrachte. Wir können auch an viele andere Christen denken, wie zum Beispiel William Tyndale, der getötet wurde, weil er die Bibel ins Englische übersetzt hat. Oder an die vielen Geschwister in Russland, die viel gelitten haben, weil sie im Geheimen Bibeln gedruckt haben. Und die waren alle davon überzeugt, wenn die Obrigkeit uns etwas verbietet, was Gott uns aber gebietet, dann gilt, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Die Frage ist, was hat uns das zu sagen? Zum Beispiel, dass wenn wir in Zukunft das, was die Bibel gut nennt, auch gut nennen und das, was die Bibel böse nennen und dafür einstehen, dass wir dann damit rechnen müssen, dass uns das als Hate Speech, Hassrede ausgelegt wird und wir dafür angeklagt werden. Ja? Also der Druck nimmt immer weiter zu. Und der letzte Punkt, der dritte, ist, dass wir dem Staat keinen Gehorsam schuldig sind, wenn er über seinen Herrschaftsbereich, den Gott ihm gegeben hat, hinausgeht. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass es Bereiche gibt, in denen der Staat sich nicht einmischen darf, weil Gott ihm dafür keine Autorität gegeben hat. Ein Beispiel dafür ist die Kindererziehung. Gott hat die Autorität für die Erziehung der Kinder nicht dem Staat, sondern den Eltern gegeben. Die Eltern sollen die Kinder erziehen und auch zurechtweisen. Epheser Kapitel 6. Und wenn der Staat uns jetzt aber grundsätzlich vorschreiben will, wie wir unsere Kinder zu erziehen oder zurechtzuweisen haben, dann überschreitet er sozusagen sein Mandat und mischt sich in den Herrschaftsbereich ein, den Gott den Eltern gegeben hat. Ein weiteres Beispiel ist die Gemeinde. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Und das bedeutet, er ist derjenige, der dort bestimmt und der das Sagen hat. Und wenn jetzt der Staat beispielsweise auf einer Webseite vorschreibt, wie Gottesdienste ablaufen sollen oder wer dabei sein darf und wer nicht, dann überschreitet er seine Kompetenz und seinen Herrschaftsbereich. Denn wenn man dann einfach so diesen Anweisungen des Staates folgt, dann wird diese Entscheidung eben nicht unter Gebet und in Abhängigkeit von Jesus Christus, dem Haupt der Gemeinde, getroffen. Und dann würden wir uns so verhalten, wie als wäre der Staat das Oberhaupt der Gemeinde, was er natürlich nicht ist. Etwas anderes ist es, wenn man zum Beispiel aufgrund einer Ausnahmesituation zum Gebet zusammenkommt und wirklich in Abhängigkeit von Christus gemeinsam zu der Entscheidung geführt wird, etwas anders zu machen als bisher. Dann entscheidet aber nicht der Staat, sondern dann entscheidet Christus. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und es geht mir jetzt bei diesen Punkten nicht speziell um Corona, sondern mir geht es darum, dass wir grundsätzlich Klarheit darüber bekommen. Denn es ist wichtig, dass wir uns in Zukunft wirklich richtig positionieren, wenn es vielleicht auch unabhängig von der Gesundheitslage irgendwann zu drastischen Einschränkungen der geistlichen Freiheit kommen kann. Zusammenfassend kann man sagen, Gott ist die höchste Autorität, die es gibt. Ihm sollen wir immer gehorchen, also ausnahmslos. Im Normalfall sollen wir auch der Regierung gehorchen und die Regierung ehren, weil Gott sie eben als Autorität eingesetzt hat. Aber im Blick auf die Regierung gibt es Ausnahmen, die wir einerseits nicht missbrauchen sollen, aber über die wir auch andererseits nicht einfach so hinweggehen sollen. Und zwar, die Ausnahme gilt, wenn die Regierung etwas von uns verlangt, was gegen den Willen Gottes ist, oder wenn die Regierung uns etwas verbietet, wozu Gott uns aber auffordert, und wenn die Regierung über ihren Herrschaftsbereich hinausgeht und sich beispielsweise in das Gemeindeleben einmischt. Deshalb lasst uns wirklich daran denken, was der Jesus gesagt hat: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Petrus, der hat es mal sehr gut wie folgt auf den Punkt gebracht: Fürchtet Gott, ehrt den König. Also Gott zuerst und dann der König.